Drei Unternehmen, drei komplett unterschiedliche Branchen. Und alle drei haben dasselbe Problem. Das Inserat erzählt nicht die ganze Geschichte. Heute lernst du, wie du liest, was zwischen den Zeilen steht. Wir machen heute was Neues. Ich schaue mir nicht nur ein Inserat an, sondern direkt drei. Drei echte Unternehmen, die gerade auf der DOB zum Verkauf stehen. Ein E-Commerce-Unternehmen aus Thüringen. Die haben 4,3 Millionen Euro Umsatz und einen Kaufpreis, der auf dem Papier eigentlich zu günstig wirkt. Ein Handwerksbetrieb in Oberfranken mit einer EBIT-Marge, die für die Branche eigentlich zu gut ist. Und ein Full-Service-Sanierer aus der Mitte Deutschland mit 36% EBITDA-Marge und einem einzigen Euro Kaufpreis im Inserat. Also drei Deals, drei Fragen und einiges, was noch unklar ist, bevor ich eigentlich den ersten Anruf mache. Und das ist die neue Folge, das ist Dealflow, das neue Format im Bypreneur Podcast. Wir schauen uns echte Inserate an, wir rechnen sie durch und ich sag dir, was ich davon halte. Komplett ungeschminkt. Los geht's. So, lass uns direkt reingehen. Dieses Unternehmen macht 4,3 Millionen Umsatz und kostet gerade mal 650.000 Euro. Das ist so das anderthalbfache des Jahresgewinns. Genau, das E-Commerce, das hat knapp 10 Jahre Marktpräsenz, 10 Mitarbeiter, Eigenmarken, Multichannel-Vertrieb mit 650.000 Euro. Im deutschen KMU-Markt zahlt man für profitable Online- und Handelsunternehmen typischerweise das 3- bis 6-fache des EBITs. Hier sind es eben das anderthalbfache. Entweder hat der Verkäufer also einen wirklich guten Grund, günstig zu verkaufen, oder der Earnout macht das Bild so ein bisschen trügerisch. Also beides wollen wir so ein bisschen durchdenken. Wir gucken jetzt von verschiedenen Dimensionen drauf und wollen quasi immer überlegen, was für ein Deal-Score würden wir eigentlich dem Inserat geben. Und wir wollen auf die Dimension 1 gucken. Das ist so ein bisschen eher Mensch und Übergabe, nennen wir das. Also wir haben gefunden, der Verkaufsgrund persönliche Neuorientierung. Das ist erstmal relativ häufig auf den Plattformen. Und gleichzeitig natürlich relativ nichtssagend. Was steckt dahinter? Das Unternehmen läuft vielleicht seit fast 10 Jahren, macht Gewinn, hat ein eingespieltes Team. Also warum will der jetzt eigentlich verkaufen? Und der kritische Punkt, 5 Vollzeitkräfte bei 4,3 Millionen Umsatz, das ist erstmal relativ schlank und bedeutet, dass wahrscheinlich viel Wissen beim Inhaber konzentriert ist. Und dass sowas wie Lieferantenkontakte nach China, Plattform, Account Management, also Produktentwicklungsentscheidungen und so weiter, einfach sehr gebündelt beim Inhaber sind. Das wäre jetzt ein bisschen die Hypothese. Und das wäre sozusagen natürlich auch ein bisschen das spannende Risiko, was passiert denn eigentlich, wenn der Altinhaber dann von Bord geht. Also Pflicht auf jeden Fall im Erstgespräch. Wie weit ist der Inhaber im Moment sowohl operativ tätig und was beinhaltet diese Arbeit und in welchem Rahmen kann man quasi eine gute Übergabephase vereinbaren, um das Know-how wirklich zu transferieren. Dimension 2 wäre Markt und Wettbewerb. Party- und Bastelartikel, das hört sich erstmal nach einem stabilen, zyklischen Markt an. Menschen feiern immer Geburtstage, Karneval, also da fällt mir relativ viel ein, was sozusagen auch das Produktsortiment irgendwie relativ solide dastehen lässt. Das Problem ist wahrscheinlich eher strukturell so ein bisschen, weil wir sehen, ich sehe so ein bisschen, dass dort Direktanbieter können sozusagen da irgendwann reingrätschen. Temu, Shein, Alibaba und so weiter. Über Amazon ist ja sozusagen schon ein Direktvertrieb. Also da könnte es eben sozusagen relativ schnell, wenn das entdeckt wird, irgendwie Konkurrenz kommen und die Margen natürlich irgendwie ziemlich unter Druck setzen. Also Frage auch da, was ist der sozusagen tatsächliche Wettbewerb oder was ist der tatsächliche Vorteil oder Wettbewerbsvorteil? In dem Fall könnte man sagen, vielleicht die Kontakte tatsächlich nach China. Wo sind da sozusagen Kompetenzen, die man irgendwie nutzen kann, dann quasi nach einer Übernahme auch durchaus nochmal weiteren Wert zu heben. Dimension 3 wäre das Geschäftsmodell und Resilienz. Da haben wir gesagt, wir vergeben erstmal eine gelbe Ampel. Das Modell ist erstmal solide aufgebaut, ne? Mehrere Absatzkanäle, Amazon, eBay und Kaufland, eigener Shop. Also wir sehen sozusagen, dass da mehrere Plattformen irgendwie schon gut angebunden sind und dadurch auch die Abhängigkeit von einzelnen Plattformen gut verteilt wurde. Aber jeder dieser Kanäle hat natürlich irgendwie auch seine eigene Logik, seine eigenen Rankings, Gebührenstruktur und im Prinzip, man muss sich klar sein, wer dieses Unternehmen kauft, ist im Grunde eben für die verschiedenen Vertriebsmodelle irgendwie auch verantwortlich und muss die sozusagen alle gleichzeitig in der Hand halten. Genau. Bei 10,3% EBIT-Marge ist das Ganze sozusagen, das ist akzeptabel, aber man muss sagen, es ist sozusagen kein Puffer, der großartig nach oben geht. Also sollte es irgendwo eine Zolländerung geben, gibt es irgendwie einen Amazon-Account-Bann oder sowas, dann muss man sagen, kommt man relativ schnell unter Druck und die Margen werden dünn. Also da gilt es quasi gut hinzugucken, welche Potenziale es eigentlich in Zukunft gibt. Dimension 4, das wäre für uns Zahlen- und Kaufpreislogik. 650.000 Euro für ein Unternehmen mit 441.000 Euro EBIT. Das ist ein Multiple von 1,5, wo andere Online-Händler erstmal sozusagen 3- bis 6-fache zahlen. Das klingt erstmal objektiv günstig. Also die Frage wäre, wie funktioniert sozusagen dieser Earnout? Was hat der Verkäufer sich dabei vorgestellt? Wie hängt sozusagen der Earnout auch eben an der Zukunftsperformance dran? Was für Vereinbarungen kann man da eigentlich sozusagen entsprechend treffen? Das, was tatsächlich gerade noch ein bisschen unklar im Raum ist, ist so ein bisschen die 2023er Zahlen. Das ist natürlich jetzt irgendwie so eine sehr einseitige Betrachtung. Also da würde ich auf jeden Fall nochmal in die Zahlen tiefer reingucken und eine Mehrjahresbetrachtung gucken, dass wir da ein bisschen auch gucken, wie haben sich die Unternehmenszahlen eigentlich über die mehreren Jahre entwickelt. Genau, Dimension 5, Käuferprofil und Fit. Also besonders interessant ist der Deal für strategische Käufer aus dem E-Commerce, wenn die sozusagen vielleicht komplementäre Sortimente haben. Der Kaufpreis ist eigentlich niedrig genug, dass das Business irgendwie so als Plattform auch durchaus genutzt werden können. Vielleicht will ich sozusagen so eine Art Rollup starten, habe eine Plattform, aus der heraus ich sozusagen weitere E-Commerce-Unternehmen dazu kaufen möchte und kann das sozusagen als Ersteinstieg sozusagen gut nutzen. Daher das vom Käuferprofil, ich glaube, es ist nichts als passives Investment. Also das Ding zu übernehmen, es einfach nur weiterzuführen und sich die Füße hochzulegen, das wird in dem Fall auf jeden Fall nicht passieren. Dimension 6 wäre der Wertsteigerungspotenzial. Und hier liegt eigentlich das Spannende in dem Deal. Wir würden jetzt irgendwie so ein bisschen so drei Hebel sehen. Erstens, was für weitere Plattformen gibt es? Also wir haben schon eine gewisse Komplexität in dem Deal drin, dass wir auf verschiedenen Plattformen sind. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weiter gucken, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das über den Dachraum hinaus in andere europäische Länder zu vermarkten, da vielleicht sozusagen auch Regionalitäten anzubieten. Aber das wäre sozusagen eine Option. Das zweite ist Eigenmarken aufbauen. Wenn der Kontakt nach China besteht, welche Sourcing-Kompetenzen sind eigentlich schon da, welche Kontakte können wir aufbauen und halten und noch weiter ausbauen, um sozusagen vielleicht auf der Eigenmarken-Thematik nochmal stärker einzugehen. Genau, und dann das Dritte, das ist so ein bisschen in dem Partybereich natürlich ein bisschen die Frage, B2B, gibt es sozusagen Kindergärten, Schulen, kann man quasi Eventplaner, Firmenfeiern, also kann man in B2B eigentlich noch irgendwie was vertreiben, ist sozusagen im Prinzip kein Selbstläufer, aber man könnte daraus auf jeden Fall was machen. Dimension 7, Red Flags und blinde Flecken. Da haben wir von der Seite ein bisschen drauf geguckt. Drei Dinge, die aufgefallen sind. Genau, die Umsatz- und Ergebnisstabilität ist eben im Moment relativ unklar. Wir sehen sozusagen ein Jahr, das kann sozusagen relativ dünn sein. Vielleicht war das ein Ausnahmejahr nach oben oder nach unten. Daher müssten auf jeden Fall in die Jahre 2021, 2022, 2023 gucken, damit wir da irgendwie eine Klarheit haben und ein bisschen eine Entwicklung sehen können. Das zweite, Plattformkonzentration. Da müssten wir uns sozusagen die Umsatzverteilung der verschiedenen Umsätze angucken. Also auch von welchen Plattformen kommen eigentlich die ganzen Umsätze. Und wenn eine da einen relativ großen Teil einnimmt, dann müssten wir das sozusagen ja mit berücksichtigen. Das kann auf jeden Fall definitiv ein Risiko sein. Und der dritte Teil, der so ein bisschen unklar ist, Burnout-Struktur im Detail. Was triggert den Earnout? Wann gibt es sozusagen wirklich nochmal sozusagen zusätzliches Geld für den Verkäufer? Ist das am Umsatz? Ist es am EBIT? Welcher Zeitraum? Also da gibt es so verschiedene Überlegungen, die wir in dem Deal dann natürlich eindenken müssen. Genau, also mein Urteil, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein kaufbares, spannendes Unternehmen ist, das aber eben nur mit den richtigen Informationen im Rücken. Das ist, ich würde sagen, einer der wenigen Deals, bei denen der Preis wirklich irgendwie funktionieren kann, wenn er denn dann so auch stattfindet. Das 1,5-fache vom EBIT kann ein guter Startpunkt sein. Genau, aber eben günstig kaufen bedeutet eben nicht risikolos und das gilt es halt eben, ja, zu klären, bevor ihr ein LOI unterzeichnet und euch da sozusagen wirklich in die Tiefe rein begibt. Also sprecht mit dem Verkäufer, checkt zum Beispiel eben auch Plattform Umsatzverteilung, ihr Kanal. Das hat er sich unter der Earnout-Mechanik eigentlich vorgestellt. Und wie ist tatsächlich irgendwie gerade auch seine Eingebundenheit in das Geschäftsmodell? Also was macht er denn eigentlich den ganzen Tag, um diesen Umsatz zu generieren? Super, vielen Dank. Und damit switchen wir direkt rüber ins nächste Inserat. Genau. Zweites habe ich euch einen Premium-Glas-Gebäudereiniger mitgebracht. Vielleicht ein bisschen die Eckdaten. Sozialbereich 9 in Oberfranken, Nordoberpfalz, hat einen Kaufpreis von 500.000. Soll als Einmalzahlung oder Ratenzahlung stattfinden. Die machen im Moment Rat 50.000 Euro, haben eine EBIT-Marge von 100.000. Das sind so 28,6%. 11 Mitarbeiter, im Jahr 2014 gegründet und ist in der Rechtsform ein Einzelunternehmen. Dieses Unternehmen hat noch nie einen Euro für Marketing ausgegeben. Trotzdem wächst es und es macht 29% EBIT-Marge. Das ist entweder das perfekte Handwerksunternehmen oder ein Business, das ohne Inhaber aufhört zu existieren. Was besonders auffällt, das Unternehmen hat eben noch keinen einzigen Marketing-Euro ausgegeben. Es wächst eben ausschließlich über Weiterempfehlungen. Langjährige B2B-Verträge, das ist für viele Unternehmer ja tatsächlich total attraktiv und hat eine, wir schreiben davon sozusagen, eine digitale Lernplattform für Mitarbeiterschulung. Was fehlt? Angaben zur Kundenkonzentration. Das ist total spannend. Wie viele machen jetzt eigentlich quasi diesen Umsatz aus? Die Verfügbarkeit der Geschäftsführung nach Übergabe. Also es gibt auf jeden Fall da ein paar Themen, die wir uns ein bisschen im Detail angucken wollen. Vielleicht zuerst Mensch und Übergabe. Erste Dimension. Das ist wirklich sozusagen ein bisschen das Entscheidende. Wir haben ein relativ kleines Einzelunternehmen, 12 Jahre, kein Marketing, nur Empfehlung. Das führt wohl darauf hinaus, dass sozusagen einfach der Chef und der Gründer einfach viele Kontakte direkt hergestellt haben. Die Kundenbeziehungen laufen über ihn als Person, als ihn als Gesicht und als Vertrauensanker. Und das kann natürlich einfach eine ganz, ganz große Abhängigkeit sein für einen Unternehmerwechsel. Also was passiert, wenn der Unternehmer geht? Geht mit ihm eben diese Vertrauensbasis und damit sozusagen eben auch ein großer Teil des Umsatzes. Das gilt es auf jeden Fall zu klären, wenn man hier in die Unternehmensnachfolge gehen will. Genau, Dimension 2 wäre Markt und Wettbewerb. Gebäudereinigung ist erstmal ja ein Markt, der sich seit Jahrzehnten behauptet, relativ rezessionsresistent, lokal verankert, stabile Nachfrage und sozusagen ja wiederkehrendes Geschäftsmodell. Wir haben erstmal kein so großes Digitalisierungsrisiko, erwarten jetzt auch nicht aus Fernost oder aus anderen Überseeregionen, welche Wettbewerber, die morgen irgendwie günstiger um die Ecke kommen. Dimension 3 wäre das Geschäftsmodell und Resilienz. Das Geschäftsmodell eben relativ resilient, scheinen sozusagen langjährige B2B-Verträge verhandelt zu sein. Eine relativ gute Preisanpassungsquote haben wir gefunden, wiederkehrende Aufträge, schlankes Team und eben sozusagen auch kein saisonales Geschäft. Also es ist eben sehr planbarer Cashflow, der damit gemacht werden kann. Das wäre auf jeden Fall spannend, auch zu gucken, ist das ein guter Startpunkt für einen Rollup? Starte ich da quasi in das Thema rein und beginne dann, habe das direkt im Hinterkopf, dass ich eigentlich dann doch relativ zügig noch weitere Unternehmen übernehmen will und aufkaufen will. Genau, knapp 30% Marge ist bemerkenswert. Das muss man erstmal, das muss man sozusagen gut im Griff haben. Das ist auf jeden Fall ganz attraktiv. Muss aber natürlich geklärt werden, ob das wirklich funktioniert. Dimension 4 wären Zahlen und Kaufpreislogik. Genau, 5x EBIT für ein kleines Dienstleistungsunternehmen, das ist sozusagen erstmal marktgerecht, nicht zwingend günstig, aber auch nicht überteuert. Die Frage ist sozusagen, ist der EBIT wirklich nachhaltig, 100.000 Euro? Das hört sich erstmal sozusagen attraktiv an. Da wäre sozusagen interessant, gibt es sozusagen ein kalkulatorisches Inhabergehalt? Heißt sozusagen natürlich, wenn das Geld ist, was übrig bleibt bei dem Umsatz, dann zielt es erstmal darauf hinaus, dass wenn ich da in die Unternehmensnachfolge gehe, ich mir einfach erstmal einen durchaus meinetwegen gut bezahlten Job erkaufe. Heißt sozusagen, über die 100.000 Euro kann ich dann als neuer Inhaber verfügen, als Gehalt, aber am Ende des Tages muss ich dafür natürlich auch die entsprechende Arbeit leisten. Also bin dann wirklich im Tagesgeschäft drin. Also für wen ist das eigentlich ein guter Deal? Dimension 5, Käuferprofil und Fit. Also wenn du Lust hast, wirklich sowohl in der Region Oberfranken in die Unternehmensnachfolge zu gehen, ein lokales Dienstleistungsgeschäft wo du auch wirklich sozusagen ein bisschen erstmal mit anpacken musst, dann ist es, glaube ich, sicherlich durchaus spannend, sich das mal anzugucken. Man muss einfach eben sagen, es ist relativ klein. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch für jemand interessant sein, der bereits ein Gebäudereinigungsunternehmen hat, da quasi dann ein bisschen strategisch klug kaufen will. Genau, was sehen wir so für Wertsteigerungspotenzial? Das sehen wir sozusagen eher in der lokalen Ebene. Marketingansätzen, mal gucken, dass man da ein bisschen professionalisiert. Also da kann man auf jeden Fall über Google Ads, Empfehlungsprogramme, regionale Netzwerke, da kann man relativ viel machen. Genau, und dann geht es natürlich sozusagen über Kapazität und Mitarbeiteranzahl ausbauen, dass man da sozusagen weitere Kunden für sich gewinnt, die man dann begeistern kann. Da wäre noch eine Sache, benachbarte Dienstleistung. Das wäre nochmal ein bisschen die Frage, was für ein Portfolio, Angebotsportfolio hat das Unternehmen gerade? Genau, gibt es da irgendwie noch angrenzende Geschäftsmodelle, Sanierungsreinigung, Industriereinigung, die man da mit anpacken kann? Genau, also Dimension 7, Red Flags und blinde Flecken. Zum Ersten natürlich die Kundenkonzentration, völlig klar, und dieses kalkulatorische Inhabergehalt. Also wir haben hier einen relativ kleinen Case, der sich eher danach anhört, dass man den vielleicht eben als strategischen Zukauf dazu nehmen kann. Aber als sozusagen reelle Investition, langfristige Investition, ist das wohl nicht zu sehen. Genau, also ist sozusagen ein traditioneller Kauf, aber mit klarer Ansage für dieses Kernrisiko, dass man sich eigentlich quasi in einen neuen Job reinkauft. Gut, und dann lass uns rübergehen zum dritten Unternehmen. Als Drittes habe ich euch mitgebracht Wasserschadensanierung. Ein Full-Service Wasserschadensanierungsanbieter, Trocknung, Sanierung, Wiederherstellung in der Region Mitte Deutschlands. Der Kaufpreis ist tatsächlich nicht direkt angegeben. Die machen zurzeit einen Umsatz von 5 Millionen, EBITDA-Marge von 1,8 Millionen. Das klingt schon relativ attraktiv bei 36%, etwa 35 Mitarbeiter und 36% EBITDA-Marge für ein Handwerksunternehmen. Das ist erstmal doppelt so hoch wie so ein bisschen der Branchendurchschnitt. Entweder hat dieses Unternehmen irgendwas fundamental richtig gemacht oder die Zahlen erzählen eben noch nicht die ganze Geschichte. Genau, lass uns gerne so ein bisschen reinsteigen. Was fehlt? Der Kaufpreis steht eben nicht im Inserat, nur auf Anfrage. Gründungsjahr, Rechtsform, Standort, Anzahl, Informationen zur Grundstruktur und zu Versicherungspartnern. Also es gibt so ein paar Sachen, die eben noch unklar sind. Da geht es aber auf jeden Fall, dann kann man ein bisschen in die Tiefe gehen, um herauszufinden, wo steht das Unternehmen. Dimension 1 wäre so Mensch und Übergabe. Das scheint schon eher ein Investment-Case zu sein. Für ein 25-Mann-Unternehmen eben eigentlich noch gar keine Selbstverständlichkeit, da ist so ein bisschen die Schwelle, wo oft irgendwie auch Inhaberschaft noch sehr stark vertreten ist. Aber dass da eine Führungsebene aufgebaut wurde, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Wert, wenn das hört sich dann eben eher nach einem, könnte ein Investment Case sein, wo man eben nicht in der operativen Arbeit mit gefangen ist. Genau, strategischer Exit ist sozusagen offen formuliert als Verkaufsgrund. Und das lässt natürlich so ein bisschen Raum für Interpretation. Geht's da irgendwie in den Ruhestand? Gucken die wirklich jetzt nach einem neuen Inhaber? Wollen die sich sozusagen strategisch an eine Firma anhängen? Das gilt es dann sozusagen natürlich zu klären. In dem Sinne 2, Markt und Wettbewerb. Also, das ist einer der interessantesten Märkte, die wir jetzt gerade heute uns angucken. Drei strukturelle Wachstumstreiber und alle drei sind wirklich richtig spannend. Erstens Klimawandel. Wir haben so ein bisschen Extremwetterereignisse, die zunehmen. Starkregen, Überschwemmungen, Rohrbrüche, Temperaturschwankungen. Das sozusagen ist einfach ein Trend, das sozusagen Physik. Und das spielt uns natürlich sozusagen in diesem Geschäftsmodell ziemlich in die Karten. Zweitens alternde Gebäudeinfrastruktur. Also in Deutschland haben wir einen sehr massiven Sanierungsstau, Wasserschäden in alten Gebäuden. Und auch da kann man sagen, das ist ein Trend, der uns sozusagen relativ gut in die Karten spielen könnte. Genau, drittens haben wir gefunden, auch sehr spannend, steigende Versicherungsdichte und Anforderungen. Also wer Wasserschäden professionell abwickelt, arbeitet eben sozusagen mit den Versicherern zusammen und Versicherungsaufträge sind planbar, wiederkehrend und gut vergütet. Also auch da, wenn wir gute Kooperationen und Allianzen und Partnerschaften bilden, dann können wir quasi da auch auf einen sehr gute Sales-Pipeline eben zugreifen. Ja, Dimensions 3, Geschäftsmodell und Resilienz. Also das Modell ist erstmal grundsätzlich sehr resilient, eben Full-Service, regionale Marktplätze, wiederkehrende Kundenbeziehungen. Das klingt erstmal soweit alles ganz gut. Aber in der Wasserschadensanierung ist eben die Frage auch der Auftragsstruktur entscheidend. Also, ja, wer sind die Kunden? Wenn es sich mehr um Privatpersonen handelt, Hausverwaltung und Versicherung, oder haben wir sozusagen eher, genau, Versicherung sozusagen eher in diesem B2B-Umfeld, das ist natürlich das eine eher kleinteilig, das andere hat man dann so ein bisschen ein Professionalitätslevel. Und bei Versicherungen ist natürlich so ein bisschen auf jeden Fall der Finanzierungspart schon geklärt, bedarf natürlich so ein bisschen der bürokratischen Abwicklung. Das ist auf der anderen Seite eher ein personalintensives Sanierungsgeschäft, ja, viel Materialkosten, Gerätepark, Fahrzeugflotten. Und genau, da haben wir sozusagen entweder Arbeiten, die wirklich eher mit Rahmenverträgen und wirklich sagen Standardverträgen oder mit Stundenverrechnungssätzen, die aber dann durchaus hoch sein können. Und dadurch natürlich relativ attraktiv und damit auch die 36% EBITDA-Marge entsprechend argumentieren. Also das wäre jetzt etwas, was wir in der Bilanz und in den Finanzen sozusagen abschauen könnten. Genau, Dimension 4, Zahlen- und Kaufpreislogik. Hier kommen so ein bisschen eben an den Punkt, in dem Inserat haben wir die Herausforderung, dass kein Kaufpreis wirklich genannt wurde. Das macht natürlich so ein bisschen die Attraktivität jetzt so ein bisschen unklar. Aber trotzdem, ein Handwerksunternehmen dieser Größe mit nachgewiesener Profitabilität ist ja schon mal sehr Attraktivität. Da würden wir so ein bisschen von einem Kaufpreis von 4 bis 7 sprechen. Also wenn man es hochrechnet, irgendwas bei 7 bis 12 Millionen Euro. Das ist nicht mehr etwas, was man so selber stemmt mit einem kleinen, mit 100.000 Eigenkapital auf dem Konto, sondern das ist dann schon eine Größenordnung, die eher so im Midcap-Bereich ist und wir das quasi mit Bankenfinanzierung auch herstellen müssen. Da lässt es sich aber eben auch guter Finanzierungsmix erstellen. Bankfinanzierung, Förderkredite, Co-Investoren, Verkäuferdarlehen. Also da könnte man, wenn das gelingt, einfach einen guten Mix draus erstellen. Genau, für wen ist das was? Dimension 5, Käuferprofil und Fit. Das ist nichts für jemanden, der das erste Mal macht. Das muss man, glaube ich, irgendwie klar sagen. In der Größenordnung 35 Mitarbeiter zu führen, das muss man auf jeden Fall schon vorher mal gemacht haben. 5 Millionen Euro Umsatz muss man irgendwie auch verantwortet haben. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall schon eine Größenordnung, die würde ich mir als First-Time-Buyer quasi eben noch nicht zutrauen, aber zum späteren Zeitpunkt, vielleicht habe ich schon 2 oder 3 Betriebe in dem Bereich und will jetzt hier quasi nochmal das nächstgrößere Unternehmen kaufen oder ich habe ein bisschen eine professionellere Struktur mit Investoren und Beirat und weiter, dass ich mir das quasi mit meinem Beraterumfeld auch entsprechend zutraue. Genau, wo sehen wir in der Dimension 6 Wertsteigerungspotenzial? Das Potenzial ist irgendwie eigentlich hier am größten. Die operative Arbeit ist sozusagen schon in dieser ersten Führungsebene gegeben. Das heißt, es bietet sozusagen eine gute Gelegenheit, eher auf so einer strategischen Flugebene als Unternehmer zu handeln. Da gäbe es irgendwie 3 Hebel. Das erste wäre sozusagen geografische Expansion, also was haben wir eigentlich so für umliegende geografische Bereiche, die wir irgendwie Regionen, die wir sozusagen relativ gut erreichen können. Und auch da könnte man nochmal so ein bisschen gucken, ist es eigentlich wirklich auch nur organische oder gibt es halt eben auch anorganische Zukäufe, die man machen kann? Also gibt es Wachstum eigentlich über zum Beispiel eben auch eine Buy-and-Build-Strategie, die dazu führt, dass wir dann durchaus den Umsatz durchaus signifikant nach oben schieben können. Genau. Zweitens, das zweite Wertsteigerungspotenzial, Vertragsbündelung, also Rahmenverträge mit großen Wohnungsbaugesellschaften, mit Versicherungen abschließen. Da könnte man so ein bisschen in diesen Professionalitätslevel nochmal steigen und das sichert natürlich so planbare Volumina ab, führt zu deutlich reduzierten Vertriebsaufwand und ja, bietet natürlich so ein bisschen die Möglichkeit, gute Kontakte aufzubauen. Drittens, Digitalisierung der Prozesse. Das ist nochmal spannend. Auftragsmanagement, Dokumentation, Abrechnung. Das ist ein relativ personalintensives Geschäft. Bedeutet eben, dass wir da auf jeden Fall viel Effizienzverbesserung beisteuern können, was sich dann natürlich entsprechend auf die Marge auswirkt. Was sehen wir für Red Flags, blinde Flecken? Also die EBITDA-Marge bei 6,5%, die ist sozusagen für so ein Handwerksunternehmen schon relativ hoch. Das bedeutet nicht, dass es falsch ist, aber es kann auch bedeuten, dass man sich sozusagen über die Bilanzen und Jahresabschlüsse wirklich nochmal reindenken muss und einbauen muss, wo kommt diese 36% her? Ist das etwas, was wir über mehrere Jahre wirklich geliefert haben, also das Unternehmen? Oder war das jetzt irgendwie ein ganz spezieller Ausreißer, der für den Verkauf genutzt wurde? Also wurde die Braut nochmal ein bisschen hübsch gemacht, damit sie gut für den Verkauf taugt? Genau, und dann ist natürlich das Zweite, dass überhaupt erstmal kein Kaufpreis im Inserat genannt wurde. Das ist in der Größenordnung durchaus üblich, aber für diese Erstgespräche ist natürlich erstmal so ein bisschen unklar, sind wir da eigentlich in einer Kaufpreis-Range, die wir uns als neuer Inhaber überhaupt leisten können? Ist das finanzierbar oder überhaupt nicht? Und da so eine Kaufpreisindikation zu bekommen, das wäre natürlich sozusagen total hilfreich und da eben auch nicht zu viel Zeit zu verschwenden. Urteil, das klingt sozusagen total spannend, braucht sozusagen ganz klar erstmal irgendwie einen klaren Kaufpreis, wo geht die Reise hin und dann als zweites eben so ein bisschen auch diese EBITDA-Nachweise, also wie ist es denn eigentlich um die Langfristigkeit um dieses Geschäftsmodell und dieser Firma sozusagen beschert. Das war die erste Dealflow-Folge im Bypreneur-Podcast. 3 echte Inserate, 7 Dimensionen, die wir uns angeguckt haben pro Deal und versuchen das natürlich so ein bisschen gut auf den Punkt zu bringen. Genau, wenn du selber auf der Suche bist und gute Inserate auf dem Tisch liegen hast, die du nicht so richtig einordnen kannst, dann komm gerne in die Bypreneur-Community. Den Link, den fügen wir dir unten gerne in die Shownotes mit rein. Und wenn du ein spannendes Inserat hast, was du in zukünftige Dealflow-Folgen einreichen willst, dann kannst du das gerne mir per Mail schicken. Auch da findest du die Kontaktdaten unten. Und genau, dann schauen wir uns quasi deine Deals an. Wenn dir das Format gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like und ein Abo da. Gib mir gerne Feedback zu dem Format. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, so ein bisschen auf die verschiedenen Deals drauf zu gucken. Und du darfst mir auch gerne nochmal schreiben, wie es dir gefallen hat, aber auch, was du in Zukunft noch öfters hören würdest. In dem Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche.